Herzlich willkommen zur Episode 120 der Leseoptimistin. Diesmal ein Buch, das ist ja quasi wie für mich geschrieben, nämlich KI und Online-Strategien für moderne Steuerkanzleien. Geschrieben hat es der Alexander Hasenpflug, den ich übrigens auch sehr gut kenne. An der Stelle schon mal hallo Alexander. Und umso mehr freue ich mich, dass ich dieses Buch hier ebenfalls mit einem Kenner aus der Steuerberaterbranche besprechen kann und darf, nämlich dem Elmar Kirschner. Ganz kurz vorweg, du bist Content- und Campaign-Manager bei Wolters Kluwer. Hallo, schön, dass du da bist und sag mal ganz kurz, was treibst du da so?
Was treibe ich bei Wolters Kluwer? Erstmal danke, Angela, für das nette Intro. Genau, ich bin Content Campaign Manager und ich kümmere mich bei Wolters Kluwer darum, wie können wir unsere Produkte vermarkten und wie können wir die Software quasi bestmöglichst erklären, weil es bewegt sich so viel am Markt, es gibt so viele Neuerungen und da geht es einfach darum zu schauen, mit welchen Content-Bausteinen, wie zum Beispiel der Webseite, schafft man es, nicht nur die Features darzustellen, sondern auch, welche Probleme löst es und wie kann man das im Alltag integrieren. Deswegen finde ich es auch super spannend, weil der Alexander auch Edison-Nutzer ist, also quasi unsere Zielgruppe, ein Anwender, der unsere Software nutzt. Und ja, ich freue mich und bin schon gespannt.
Ja, genau. Sehr schön. Und ganz kurz, also das Buch ist 2025 brandaktuell erschienen. Also wobei brandaktuell bei KI-Themen schwierig ist, gefühlt. Ist morgen wieder alles anders? Nee, so schlimm ist es nicht. Und ist schön kompakt mit rund 150 Seiten. Also insofern kann man sich das auf alle Fälle auf den Lesetisch legen. Und für mich, und da bin ich dann auch total gespannt auf deine Meinung, für mich ist es so ein schönes Überblicksbuch. Was kann man mit KI in der Kanzlei alles machen? Und natürlich guckt der Alexander immer beide Seiten an, Chancen und Risiken, gerade was Datenschutz und Co. betrifft und vor allem sein Schwerpunkt, weil er das selber auch in seiner Kanzlei so einsetzt, da sage ich gleich noch was dazu, ist MS365 mit all seinen Anwendungsmöglichkeiten. Und das war für mich so ein bisschen, das nicht ein bisschen, sondern eigentlich das große Aha-Erlebnis im Buch, was für eine Vielfalt an Tools in dieser 365-Welt stecken. Weil ich verbinde ja im ersten spontanen Moment immer Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Das war's. Und da steckt ja noch ein ganzes Pfund mehr drin. Insofern lohnt sich das Buch auf jeden Fall unter dem Aspekt zu lesen.
Ja, also mir ist es ganz ehrlich ergangen, vor allem auch das Beispiel Microsoft. Ja, man denkt da irgendwie an Word, Excel, PowerPoint, dann noch Outlook, inzwischen auch Teams, aber die ganzen anderen Themen wie zum Beispiel Purview, Microsoft Purview, wo ich dann eben auch den Datenschutz und die Compliance-Themen richtig gut abbilden kann. Ich glaube, das haben die meisten überhaupt nicht auf dem Schirm und das war so eines der wichtigsten Erkenntnisse. Also ich kenne die Themen schon, aber ich habe die nie so in Verbindung gebracht. Ja, das könnte auch spannend ja für Steuerkanzleien sein. Und ich finde, der Alexander schlägt da sehr schön die Brücke von, ich habe hier Tools, aber wie setze ich die ganzen ein? Weil Microsoft richtet sich ja jetzt nicht in irgendwelchen Kampagnen oder auch Kommunikationen an Steuerkanzleien. Ja, das ist eine extrem spitze Zielgruppe und so die wichtigste Erkenntnis für mich, die stand eigentlich schon auf dem Buchrücken, also hinten drauf, dass dieses Buch ist ein Muss für alle Steuerkanzleien, die sich für die Zukunft fit machen wollen. Und da finde ich das Wollen ganz relevant. Also ohne das Wollen wäre das einfach, ich sag mal, zu stark ausgerichtet auf, dass es ein Muss ist, weil aktuell geht's ja auch noch so, ja. Aber wenn man das will, auf jeden Fall eine Empfehlung und das Buch lässt sich auch super einfach lesen. Also ich habe das am Freitag angefangen und am Sonntag war ich auf der letzten Seite und auch noch ein spannendes Erkenntnis, beziehungsweise nicht ganz neu, aber finde ich, hat es nochmal gut unterstrichen, wie wichtig das eigentlich ist, jetzt damit loszulegen und dass es noch nicht zu spät ist, einfach um auch attraktiv für junge Fachkräfte zu bleiben. Leute, die schon sehr lange dabei sind, die interessiert es vielleicht nur am Rande, für die ist es jetzt kein Punkt, der die jetzt ausschlaggebend ist, aber gerade junge Fachkräfte schauen da halt schon extrem drauf, arbeiten digital und vor allem die nachkommenden Unternehmen, ja, die es gewohnt sind, da digital zu arbeiten, die erwarten es halt auch immer mehr von Steuerkanzleien und wollen dann eben halt nicht ja, Ordner einschicken oder für jede Buchung manuell buchen lassen und so Späßchen, ja.
Ja, genau. Vielleicht eine Geschichte, weil ich das auch schon gut und spannend finde vom Hintergrund vom Alexander. Also wie gesagt, ich kenne ihn ja persönlich, weil er hat Anfang dieses Jahres bei unserem Delphinet-Treffen, haben wir ihn eine Stunde zugeschaltet online. Und im Prinzip das, was er jetzt hier im Buch dargelegt hat, hat er da erzählt. Und zwar, und das ist wirklich großartig und das spürt man auch beim Lesen, er erzählt ja nicht theoretisch von irgendwelchen Technik und Tools, sondern der hat ja alles bei sich umgesetzt. Und der Schritt, den er gemacht hat, großartig, während der Corona-Zeit, haben die. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, Alexander, du darfst es dann alles korrigieren hinterher. Hatten die vier Niederlassungen in Hessen, also Büros, die haben die komplett aufgelöst und sind inzwischen eine reine Remote-Kanzlei. Also alle arbeiten von zu Hause oder unterwegs oder wo auch immer sie das möchten. Nur ein kleines Büro gibt es noch irgendwo, das muss wegen Post und Co. Also da muss noch irgendwo ein
Ja.
Briefkasten hängen. Hat er irgendwie sehr lustig erzählt. Und insofern ist es auch ein bisschen, er hat ja da auch ein Kapitel mit unsere Erfahrungen aus der Praxis, so ein bisschen auch natürlich der Werdegang. Wie wird man von einer, ich sag mal, digitalen Kanzlei, ich sag mal, die meisten Kanzleien zumindest, die ich kenne, sind digital. Aber der Schritt dann zu einer echten Remote, Online- und KI-Kanzlei zu werden, der ist nochmal, also nicht zu unterschätzen, sagen wir es mal so. Und da bietet er halt mit, jetzt im Buch natürlich ist das jetzt so der grobe Überblick, aber mache ich jetzt auch gerne mal Werbung für den Alexander. Der begleitet auch Kanzleien bei diesem Schritt, insbesondere bei der ganzen technischen und auch persönlichen Transformation, die es da zu bewältigen gilt, um eine Remote-Kanzlei wirklich zum Laufen zu bringen. Da würde mich von dir interessieren, jetzt weiß ich natürlich nicht, Elmar, ob du die Zahlen oder Werte hast, kannst du einschätzen, wie viele Kanzleien in Deutschland sind wirklich remote, also ohne Büro unterwegs?
Ich glaube, offizielle Zahlen dazu gibt es gar nicht. Also es gibt immer wieder Umfragen, wo wir abfragen, wie viele Kanzleien arbeiten digital. Den genauen Prozentsatz habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber es sind doch noch einige, die analoge Prozesse haben. Also es gibt noch ganz, ganz viele Mischkanzleien, einfach weil es auch noch Mandantengruppen gibt, die das erwarten. Aber reine Remote-Kanzleien, echt wenig. Also ich glaube, wir haben nicht mal 10%. Was ich dann aber immer wieder höre, bei einzelnen Kanzleien, die sehr digital aufgestellt sind oder remote eben Arbeit anbieten, dass die halt diesen Fachkräftemangel gar nicht so stark spüren, weil das halt einfach super anziehend ist, wenn man flexibel arbeiten kann und jetzt nicht 5 Tage die Woche ins Büro kommen muss. Und gerade Kanzleien, die jetzt nicht in irgendwelchen Metropolen wie Hamburg, Berlin, München sitzen, tun sich halt super schwer, weil man eben ja, will man jetzt aufs Land ziehen, weil die Kanzlei da ist, oder will man jeden Tag 7 Stunden ins Auto setzen? Ja.
Ja,
Und also
genau.
mir ist es ähnlich gegangen, der Erfahrungsbericht am Ende, das fand ich vor allem für die Leute, die den Alexander jetzt nicht kennen, dass er eben nicht nur Kanzleien berät, wie es funktioniert, sondern dass er es auch schon selber umgesetzt hat. Und ich fand es auch ja, authentisch geschrieben, weil er eben geschrieben hat, es war jetzt kein Prozess. Er hat sich das theoretisch angeschaut, hat dann mal kurz geschaut, was können denn die Microsoft-Produkte, und hat es implementiert, sondern da hat es natürlich auch Rückschläge gegeben, Stolpersteine, und jeder hat da seine eigene Geschwindigkeit in der Kanzlei, also da muss man ja auch immer schauen, alle mitzunehmen. Also das erleben wir ja auch immer bei allen Neuerungen, wenn wir neue Software rausbringen, man muss einfach schaffen, alle in der Kanzlei mitzunehmen, weil sonst funktioniert es einfach nicht.
Ja, genau. Und also ich habe ein paar Lieblingssätze in dem Buch, die werde ich jetzt immer so einstreuseln. Also sie kommen jetzt nicht in der Reihenfolge, wie sie im Buch vorkommen, sondern wie sie jetzt gerade ins Thema passen. Weil gerade
Ja.
dieses die Menschen mitnehmen, bringt er auch immer wieder so ein, ganz zum Schluss noch mal stark. Und da ist mir ein Satz wirklich noch mal hängen geblieben, nämlich tatsächlich dieses, die digitale Transformation verändert nicht nur Prozesse, sondern vor allem die Rollen der Menschen in der Kanzlei. Und deswegen ist es so wichtig, dass es einem klar ist, hey, wir führen jetzt nicht eine neue Technik ein, ne? Wir ersetzen jetzt Dativ durch Edison, sage ich jetzt mal, sondern da passiert was mit den Menschen, wie die arbeiten und welches Verständnis die zur Arbeit haben. Und das, finde ich, kommt auch super schön rüber, also immer wieder an den verschiedenen Stellen, dass halt auch klar ist, dass diese Rolle vom, ich sage jetzt mal, ein bisschen grob gesagt, Datenverwalter eben zum Dateninterpreter bis hin zum, ja, Datengestalter sich entwickelt und dass einem das klar und bewusst sein muss, wenn man sich auf diesen Weg macht, dass man halt nicht, ich weiß nicht, ob du die Zeiten kennst, ist ja auch schon wieder ein paar Jährchen her, als man vom Papier auf digital umgestellt hat. Da haben viel, einige Kanzleien, ne? Okay, Prozess Papier, nehme Prozess Papier, mache Prozess
Ja.
digital draus. Und dann wundern Sie sich, dass irgendwie keinerlei Effizienzeffekte passieren, weil Sie halt immer noch, oder dann vielleicht noch verkorkster, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, auf einmal kompliziertere Prozesse haben als vorher.
Ja, nee, also das so jung, oh, finde ich dann doch nicht oder habe zu viel Einblick in die Vergangenheit. Also das ist ja ein ganz häufiges Problem, wenn man einfach die Papierprozesse digitalisiert, weil dann kann es ja oder kommt es ja auch vor, dass man dann tatsächlich langsamer ist als vorher, weil man halt im schlimmsten Fall die Prozesse sogar doppelt macht. Ich habe da eine nette Anekdote aus meiner Studienzeit. Da hat ein Dozent erzählt, ja, die hatten alles digitalisiert, ja, und da gab es einen Mitarbeiter, der hat dem Ganzen dann vertraut, weil der sich dachte, ja, was passiert denn, wenn die Festplatte kaputt geht? Der hat dann einfach fein säuberlich über Jahre hinweg alles ausgedruckt in Ordner abgeheftet. Der hatte natürlich doppelte Arbeit, einmal digital und einmal analog.
Ja, also ähnlich kenne ich das auch aus Kanzleien. Es wird besser, aber ich weiß, es ist immer noch oft so. Es gibt ja auch innerhalb jetzt der Buchführungs- und Jahresabschlusslösungen gibt's ja Automatisierungsfunktionen bis hin schon mit KI bestückt. Und wenn dann aber auf deiner Buchungsvorschlagsliste alles grün ist, ne? Weil die Automatisierung hat schon alles sauber verbucht, aber der Mitarbeiter dem halt nicht traut und dann jeden grünen Haken trotzdem nochmal nachguckt. Könnte ja sein, dass da noch irgendwas falsch verbucht ist oder der Haken grün ist, dann macht es natürlich keinen Sinn und da muss wirklich so ein Umdenken erfolgen, damit wir da saubere Prozesse hinkriegen.
Ja, wobei, also zu dem Thema, das ist ja dann meistens OCR, wo es um automatische Buchungen geht. Also man kann dem Bearbeiter da eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Er macht das ja quasi, er macht es konsequent und er, meine, haftet ja auch für seine Fehler. Deswegen lässt man sich ja auch professionell beraten etc. Und da fand ich aber auch einen spannenden Satz, da, beziehungsweise Ausdruck, Daten statt Dokumente, dass wir halt mehr in Daten denken und nicht in Dokumenten. Es ist ja wirklich eigentlich absurd, was wir geschaffen haben. Wir haben das PDF, was irgendwie das häufigst verwendeste Format ist, was einen maschinenlesbaren Datensatz in einen menschenlesbaren Datensatz umwandelt, den wir später wieder maschinenlesbar machen müssen. Und da geht er auch darauf ein, dass da auch ein Paradigmenwechsel eigentlich stattfinden muss, vom Dokument zu einem Datenprozess halt, wo man sagt, okay, ich speichere die Daten so, dass sie Maschinen lösen können, ohne dieses Hin und Her zurückwandeln. Und da ist ja die E-Rechnung, glaube ich, ein schöner Anlass und auch Zwang, wenn wir da endlich, sagen wir, in der Gegenwart angekommen sind, dass wir jetzt nicht Rechnungen einmal mit einer Software schreiben und dann in der PDF umwandeln, um später wieder zu entziffern.
Ja, das fand ich auch, also bei ein paar so kleinen technischen Hinweisen von Alexander hatte ich dann auch wirklich genau wie du jetzt an der Stelle einen Aha-Effekt, weil mir das einfach in der Klarheit vorher nicht bewusst war, dass wenn wir OCR-Erkennung nehmen, dass wir ein PDF oder ein Dokument in eine Bilddatei verwandeln und eine Maschine aus der Bilddatei die Informationen erst wieder extrahieren muss, um sie dann, wie du sagst, maschinenlesbar weiter zu verarbeiten. Das
Ja.
war mir überhaupt nicht bewusst. Und es ist ja genauso, eigentlich ist das ein Medienbruch, ne?
Ja, total.
Den wir aber nie sehen, weil wir denken, ist ja PDF, ist doch Datei.
Ja, es
Wo,
sieht
ne?
digital aus.
Ja, ist doch digital. Und das hat mich dann erinnert, also wirklich, das war letzte Woche, ist jetzt nicht bei Steuerberatern, sondern bei unserer Bank, ein Klassiker. Und jedes Mal könnte ich schreiend zum Fenster rausspringen. Die Bank hat eine Unterschrift von mir gebraucht. Also eine Bestätigung, gar keine. Erstmal ging es um eine Bestätigung, weil ich irgendwas angefordert habe. Ich schicke eine Mail, denke ich mir, Bestätigung, schriftlich, wunderbar. Ruft mich die Mitarbeiterin an und sagt, ha, Frau Hamacek, ich habe mit der Rechtsabteilung gesprochen. Ha, das reicht so nicht. Da sage ich, was soll ich denn jetzt machen? Sagt sie, naja, könnten Sie bitte die Mail ausdrucken, unterschreiben, einscannen und mir wieder mailen? Da sage ich, das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Oh ja, doch. Und da sage ich, haben Sie keine digitale Signatur oder irgendwas? Nee, das haben wir nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Aber da dachte ich mir, ja, das ist so hanebüchen. Da wird ein Prozess auf einmal aufgebläht und um drei Ecken mit mehr Arbeit noch versehen. Vor allem bei mir, beim Kunden. Wo mir dachte, bitte nicht 2025 noch dieses Spiel. Aber es gibt es immer noch.
Ja, das ist ja nicht beschränkt auf Banken, also auch bei den Behörden, ja. Man bekommt quasi den Einkommensteuerbescheid per Post geschickt, dann, oder es gibt Rückfragen, das kriegt man per Post. Aber da muss ich sagen, immerhin kriegt man den Hinweis, dass man über Elster das Ganze übermitteln kann. Ja. Aber letztens hatte ich es auch so, kam eine Nachfrage, habe dann eben das als Brief bekommen, dann habe ich den Brief händisch ausgefüllt, abfotografiert und über Elster wieder eingeschickt. Oder das wäre das plötzlich, wäre die Signaturen, die digitalen. Ich glaube, das ist oft ein Showstopper bei Banken und Krankenkassen, wo es halt wirklich um die Unterschrift geht, weil es eben nicht implementiert ist. Aber ja, ärgert mich auch regelmäßig, wenn ich
Ja.
dann plötzlich wieder einen Drucker auspacken muss. Und also ich habe sogar noch einen Drucker und ich bin auch froh, dass ich einen habe, weil manchmal geht es einfach nicht ohne.
Ja. Der Drucker ist das neue Fax. Also Fax habe ich nicht mehr,
Ja.
aber ich habe auch noch einen Drucker. Zwangsläufig wegen diesen Geschichten. Genau.
Ja.
Um aufs Buch zurückzukommen, und das finde ich wieder sehr gut, weil genau das, was wir jetzt als unsere Beispiele hier noch einbringen, beschreibt er ja, als da gibt es Medienbrüche, da ist es schwierig. Und er macht es dann nämlich sehr schön. Er empfiehlt ja auch, und das finde ich absolut super und nachvollziehbar, überleg dir einfach mal bei deinen Prozessen, wo solche Medienbrüche stattfinden. Und wo es einem Kunden möglicherweise gut hilft, wenn du ihm das Leben erleichterst. Und ein Beispiel, das immer wieder vorkommt, ist dann einfach das Onboarding von neuen Mandanten. Weil das weiß ich auch aus Kanzleien, wenn du als Mandant irgendwo, also neu in einer Kanzlei bist, wie viel unfassbar viele Unterschriften du ja leisten musst. Mit Verschwiegenheitsdings da und AGB hier und dann noch Nutzung und Einwilligung und ich weiß nicht was alles. Und wenn man den Prozess mal, nur den Prozess nimmt, und das sagt er eben auch, nimm dir mal einen Prozess vor und denk dir den mal echt als Remote durch, ohne Medienbruch, dann kommst du auf ganz viele Prozessschritte, wo du eben sowohl Automatisierungschancen hast, als auch dann natürlich in der Folge KI-Tools nutzen und einsetzen kannst. Und das, da hat er richtig schon eine Liste aufgezählt, finde ich sehr schön. Die hat mir total gut gefallen.
Ja, also die Praxisbeispiele, die finde ich auch immer extrem wertvoll, weil es das halt ein bisschen nahbarer macht. Ich finde, an der einen oder anderen Stelle hätte man fast noch ein bisschen mehr aus der Praxis erzählen können, weil er ja so viel weiß. Aber auf der anderen Seite, jedes Praxisbeispiel macht das Buch ein bisschen länger. Genau, und das Schöne an der Kürze ist ja, dass man es schnell erfassen kann. Also ich bin kein Experte in den ganzen Tools, auch nicht in den Microsoft-Tools, und mir ist es sehr einfach gefallen, das zu lesen. Also ich finde, er schreibt es so ohne jetzt sich in extremsten Fachbegriffen zu verlieren, dass man es einfach super gut konsumieren kann. Auch wenn natürlich, also ich finde, so wenn man das Buch gelesen hat und so zurückblickt, dann denkt man vielleicht erst so, ja, ist ja alles logisch, aber auf der anderen Seite ist auch überwältigend, wie viel man machen kann. Und man weiß ja nicht, wo man eigentlich anfangen soll. Und deswegen umso besser, dass er da auch so kleine Beispiele nennt. Weil ich glaube, wo ja ganz viele anfangen müssen, ist ja überhaupt erstmal digital zu arbeiten. Also richtig digital, jetzt nicht PDFs einscannen. Weil vorher kann man die ganzen KI-Tools, beschreibt er ja auch überhaupt nicht miteinander, kommunizieren lassen, wenn die Datenbasis nicht stimmt, dann kann der beste Chatbot da nichts mehr rausholen.
Ja, genau. Da hat er im Buch auch einmal, sagt er den Begriff, der mir damals bei seinem Vortrag auch so hängen geblieben ist, nämlich die Verschriftlichung der Kanzlei. Das muss man in ganz vielen Facetten durchdenken, damit man wirklich sagen kann, hey, also der Weg geht ja von erst digital. Also wir müssen erst mal gucken, dass wir alles digital verschriftlicht bekommen. Dann können wir gucken als zweiten Schritt, was davon können wir wie automatisieren? Und da schreibt er auch völlig zu Recht, und bitte, all das ist kein Selbstzweck, sondern es geht immer darum, denkt drüber nach, wo haben wir Schmerzen? Oder der Mandant. Also wo ist denn eigentlich ein Problem? Weil nur weil es ein Tool gibt, das ich jetzt oben drauf setze, dann tue ich zwar das Symptom behandeln, aber die
Ja.
Ursache bleibt ja, ne? Das kommt ja immer wieder super rüber. Und erst wenn ich da meine Hausaufgaben gemacht habe, ich habe alles verschriftlicht, digital, auch gut strukturiert, das ist ja auch wichtig, dann kann ich mit Automationen darauf aufsetzen. Und wenn das gut funktioniert, dann kann ich eine KI draufsetzen und macht das alles befragbar, durchsuchbar, verarbeitbar, im besten Sinne. Und dann kommen noch neue Geschäftsfelder und da kommen wir gleich dazu. Genau.
Ja, total. Also er beschreibt es ja auch, dass er auch das Ganze nicht irgendwie an einem Tag gebaut hat, sondern halt schrittweise skaliert hat und erst kleine Testpiloten, nicht das komplette Team. Und es ist ja eigentlich viel mehr als Einführung von Tools und Technologie, ist das Change Management da. Ja. Weil da alle mitzunehmen, ja, jeder hat einen anderen Kenntnisstand und der Frust ist natürlich immer groß, wenn man mit der Einstellung rangeht, wir kaufen jetzt Tool X, ja, und das kann super sein, aber dass man das irgendwie dann in 2, 3 Monaten einführt und alles läuft, so einfach ist es dann halt leider oft doch nicht.
Ja, genau. Jetzt finde ich den Begriff zwar nicht auf Anhieb, aber das war ein schöner kleiner Tipp. Also was wirklich, also manchmal habe ich so wieder auch, habe ich mir gewünscht, das könnte jetzt ein bisschen ausführlicher beschreiben. Oder da könnte noch drei Beispiele dazu bringen.
Ja.
Man muss wirklich dann in so Nebensätzen, sage ich jetzt mal übertrieben, hängen bleiben und ein bisschen weiterdenken, weil genau an der Stelle schreibt er ja auch, also in diesem Prozess am Anfang hat er einfach Mitarbeiter zu, weißt du es, hat er sie Lotse oder Engel genannt? Also Digitalengel oder Digitallotse.
Irgendwie Lotse, da klingt es bei mir eher.
Ja, wahrscheinlich
Engel.
Lotse, aber Engel fände ich jetzt auch besser.
Erinnere mich jetzt an den ADAC und da habe ich nicht dran.
Okay, gut. Da muss man immer gucken, welche Assoziation taucht auf. Auf alle Fälle, die hatten eben ein bisschen ein tieferes Wissen an der Stelle und waren gleichzeitig eben also ich kenne das so aus Kanzleien, wo man sagt, da hat man jetzt Befürworter, die sollen die anderen motivieren für solche
Ja.
Themen. Und das macht er gar nicht. Ich bin ja so ein, ach, ich bin immer alles von allem begeistert. Er sagt es so ganz eher trocken. Ja, und die sind einfach Ansprechpartner für die Teams, wenn die Fragen haben. Und das finde ich eigentlich viel besser, einfach zu sagen, hey, der Mitarbeiter kennt sich halt gut aus in dem Thema. Der ist jetzt der läuft nicht als Messias durch die Gegend und will dich bekehren, dass KI das Tollste von der Welt ist, sondern der weiß halt was dazu. Und so wie du einen Kollegen fragst, der sich bei der Umsatzsteuer auskennt, fragst du den halt, wenn du jetzt im Prozess irgendwie merkst, du kommst da nicht weiter oder du interessierst dich dafür. Sehr schön.
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, dass man einfach Verantwortlichkeiten und Rollen definiert. Wer ist jetzt eigentlich dafür zuständig? Wer fühlt sich auch in gewisser Weise dazu berufen? Ja, und die dann halt auch quasi sichtbar zu machen. Das ist auch oft ein Problem, gerade bei, wenn die Kanzlei ein bisschen größer werden. Ja, wer weiß denn das jetzt? Und auch da ist es so, was ich führe ja auch einige Kundengespräche, also frage dann einfach, was läuft gut und aus welchen Gründen. Und das ist auch ganz oft so, wenn die Kanzleien stark digitalisiert sind und wirklich mit allem arbeiten, was möglich ist, die haben immer mindestens eine Person, die eben für so Prozesse zuständig ist. Weil es ist einfach zu viel Aufwand, sagen wir das Daily Doing, wenn ich jetzt in der Finanzbuchhaltung bin oder Jahresabschlüsse etc. mache, dann habe ich gar keine Wahl. Ja. Ich muss das abarbeiten, mein Schreibtisch ist voll. Und da kommen dann halt Sachen wie Optimierungen zu kurz, was ja extrem schade ist, weil da ja eigentlich die Lösung drin liegt. Man hat quasi keine Zeit, sich um, ja, die, sag mal, um die Faktoren zu kümmern, die das Ganze effizienter machen.
Ja, genau. Und da finde ich es auch gut, er schreibt es auch einmal und da mache ich mir auch schon seit einiger Zeit Gedanken dazu, dass es eben Fachwissen ist und bleibt natürlich die Grundlage in der Kanzlei. Also du musst dich steuerlich auskennen, Punkt. Also es
Ja.
ersetzt nichts. Aber parallel dazu, und das ist das Wichtige, und ich glaube, du hast ja am Anfang auch gesagt, auf dem Klappentext, natürlich, das Buch ist für Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Aber ich finde schon, man muss sich inzwischen mit dem Thema beschäftigen. Also da bin ich schon auch krass der Meinung, du musst eigentlich dich damit auseinandersetzen, weil dein Fachwissen wird dir nicht mehr reichen. Du brauchst jetzt, wenn du, also dieses Jahr vielleicht noch nicht, aber irgendwo, es geht ja auch immer schneller, du brauchst ein gewisses Grundwissen in dieser IT, in dieser KI-Welt, in dieser Prozesswelt, damit du überhaupt verstehst, wie deine Kanzlei funktionieren kann und wird. Und deswegen finde ich das Buch auch so einen schönen Einstieg dafür, dass man eben, wie du sagst, auf eine leichte Art und Weise mitkriegt, was geht denn alles? Und wo geht die Reise hin? Und da muss ich mich einfach mit diesen Themen auseinandersetzen. Ja.
Ja, also das, ich sehe das ganz ähnlich, nur ich sehe es nicht so im Jetzt, ja, weil es funktioniert ja jetzt und ich glaube, der Branche geht es weiterhin sehr gut, ja. Und da kann man sich's erlauben, da auch zu sagen, okay, ich springe jetzt nicht auf jeden Trend sofort mit auf, aber klar, also man sollte sich damit beschäftigen, vor allem, weil es ja das, ich glaube, es macht auch die Steuerbranche viel, viel spannender, weil es weggeht von Abarbeiten von endlos langen OP-Listen hin zu, ich kann gestalten, ich kann den Mandanten auch beraten, weil ich einfach wieder Zeit habe, jetzt auch mal nachzudenken, ja, okay, da habe ich jetzt das irgendwie festgestellt, das habe ich mir jetzt irgendwie rausziehen können aus irgendwelchen Reportings, wo ich halt vorher, was ich 4 Stunden recherchieren musste in meinen Daten, habe ich jetzt sofort da und kann dann halt auch gezielter Tipps geben, beraten. Und ich glaube, das ist dann auch, wo es dann anfängt, Spaß zu machen.
Ja, also da ist ja auch einer meiner Lieblingssätze an der Stelle, spricht er mir aus dem Herzen. Die Zukunft ist digital, vernetzt und beratungsorientiert. Also wir plädieren ja immer für die Beraterkanzlei. Wobei, also das ist so ein Punkt, weil auch da beschäftigen wir uns zurzeit intensiv damit, auch immer in den Diskussionen mit den Kanzleien, natürlich die Chefs und Chefinnen, ja, das sind die Berater und die sehen sich auch so und die wollen beraten und denen fehlt es immer, dass sie kommen nicht zum Beraten und so. Aber dieses Denken bei den Mitarbeitern, Schritt für Schritt wirklich zu vermitteln, dass eben Buchführung und Jahresabschluss, das Technische, das Abarbeiten von Geschäftsvorfällen, dass halt 80% gemacht werden durch Automatisierung und KI und sich deren Rolle eigentlich am stärksten ändern wird. Also davon bin ich überzeugt. Also die Rolle des Steuerberaters, der sagt ja, na endlich komme ich zum Beraten, also zumindest
Ja.
die ich kenne. Aber die Mitarbeiter sagen ja im Moment noch, na, hoffentlich muss ich nicht beraten. Und das, also das kommt auch im Buch nicht und das verstehe ich auch. Also das ist ein ganz eigenes Kapitel und das ist ein großes Kapitel, an dem wir auch gerade intensiv arbeiten. Aber diese Rolle der Mitarbeiter neu zu denken und vor allem denen das zu vermitteln, was deren Rolle als, ich sag jetzt mal, Beratungsassistent ist, das wird noch ein ordentliches Stück Arbeit. Und meine Erfahrung oder zumindest Erlebnis ist, deshalb scheuen sich auch viele Steuerberaterinnen und Steuerberater als Chefs im Moment vor der vollständigen Transformation, weil sie noch nicht wissen, wie sich ihre Mitarbeiter, also weil sie den Widerstand fürchten oder schon irgendwie mitdenken, sage ich jetzt mal ein bisschen provokant.
Ja, das ist natürlich verständlich, wenn das das Daily Doing ist. Weil ich glaube, da geht es halt ganz viel darum aufzuzeigen, was gibt's für Alternativen, weil also da sitzen ja top ausgebildete Leute und wenn man natürlich nur sagt, ich automatisiere jetzt die komplette Buchhaltung und der Steuerfachangestellte oder Steuerberater hat vorher nur Buchhaltung gemacht, dann glaube ich, ist es das Logischste auf der Welt, dass da sich irgendwie Widerstand abzeichnet und dann geht es ja los mit Problemen suchen. Ja, das ist ja nicht richtig. Hier von einer von 1000 war kein Treffer und das habe eben nur ich bemerkt, weil ich jedes einzelne grüne Fältchen kontrolliere.
Genau. Also da mache ich mal einen kleinen Tipp am Rande. In der Text-KI-Community diskutieren wir ja auch über solche Punkte. Wie kriegen wir Mitarbeiter mit eingebunden? Und sei es nur, dass man einmal im Monat, einmal in der Woche, das hat eine Kollegin geschrieben, macht die halt so ein, man trifft sich kurz mal und einer erzählt, ma, ich habe da was gesehen, toll, spannend, hab ein Erfolgserlebnis gehabt. Oder man zeigt, wäre meine Herangehensweise der Prompt der Woche. Mit dem Prompt ist ein richtig cooles Ergebnis rausgekommen. Dass man einfach nicht sagt, hey, du musst jetzt schon KI vollkommen einsetzen oder da Automatisierung, sondern das erstmal schön im internen Kreis zum Ausprobieren lassen. Oder auch wenn es um Beratungsthemen geht, ich muss ja dem Mitarbeiter nicht sagen, na morgen rufst jetzt aber den Mandanten Kirschner an und erzählst ihm, wie er seine Investitionen besser finanziert. Da steigt mir der Mitarbeiter durch. Aber wenn ich es in der Teamsitzung einfach mal bespreche, hey, guck doch mal, was könnte man da, was könnte ich als Chefin mit dem besprechen? Du bist doch die Bearbeiterin, der Bearbeiter. So in die Richtung würde ich das
Ja,
ausprobieren.
also worauf ich jetzt nochmal eingehen will, ist, das ist jetzt bei dir so ein Nebensatz gewesen, ja, die Mitarbeiter, dass die jetzt zum Beispiel einen Prompt der Woche nutzen, da ist ja auch ganz viel berechtigte Bedenken dabei. Also klar, wenn die jetzt sagen, schreib mir ein Anschreiben, generisches für meinen Mandanten, dann geht das, aber die Befürchtung, ja, es ist ja gut, dass da so viel Vorsicht da ist, weil also ich hoffe, dass das niemand macht, dass das da irgendwie Steuerbescheide etc. in Copilot hochgeladen werden. Und das finde ich auch noch ein richtig wichtiger Punkt, der in dem Buch sehr gut behandelt wird, ist halt das Thema Datenschutz, Datensicherheit, Data Governance, wo man einfach sagt, okay, der richtige Mitarbeiter sieht die richtigen Daten, dass man das Ganze auch datenschutzkonform macht, dass eben nicht jeder mitlesen kann oder man das aus Versehen öffentlich eingestellt hat und dann quasi der Nächste, der irgendwas in Copilot eingibt, sagen wir, in das Öffentliche, wo jeder zugreifen kann und sieht dann die Steuererklärung vom Nachbarn. Das soll natürlich nicht passieren. Und ich glaube, da haben auch ganz viele Befürchtungen, weil es ja out of the box, ja, wenn ich mir jetzt ein Microsoft Copilot Abo hole, ja, dann weiß man ja nicht, was mit den Daten passiert. Dann kann ich mir natürlich die 200 Seiten durchlesen und da geht es ja dann, finde ich auch in die Tiefe, ja, wo der Alexander ja auch berät, wie man das halt datenschutzkonform umsetzen kann, weil da muss man ja auch ganz ehrlich zugeben, das ist jetzt kein Thema, wo ich irgendwo einen Haken setze und alles ist gut.
Ja, genau. Und das ist ein Punkt, also auch dafür lohnt sich das Buch, also es lohnt sich aus vielen Gründen, aber dafür, das ist mir auch zum ersten Mal natürlich klar geworden, als der Alexander seinen Vortrag gehalten hat, aber genau darum geht es auch in dem Buch. Ich kenne viele Kanzleien, die sagen, ja, ich habe den Copilot ausprobiert, aber der ist ja schlechter als ChatGPT. Stimmt, wenn ich ihn einfach in dieser, sage ich mal, Insellösung ausprobiere, dass ich sage, ich aktiviere jetzt Copilot in meinen Arbeitsanwendungen, Word, Excel, PowerPoint und Co., dann liefert er nicht so gute Ergebnisse. Aber was wirklich ein Augenöffner ist, und deswegen hat sich ja Andreas Alexander für die MS-Welt entschieden, ist wirklich mit dieser, also es gibt auf 1, 2, 3, 4, 5 Seiten Tools, die er da erwähnt in 3 Zeilern, die dann wirklich sicherstellen. Also und wenn man eben 365 nicht als Insellösung versteht, sondern als, er nennt es ja Plattformlösung, dann kannst du dann ein Fremdwort, das ich bei ihm gelernt habe, ganz großartig, das musste ich nachgucken damals, Tenant. Dann kannst du dir in einem Tenant, das ist, ich dachte, habe das immer verwechselt mit dem Film, den es gibt, den ich auch nicht verstehe, sehr komplizierter Film. Nee, ist nichts anderes als, das ist ein Datentresor, ein Datenraum, der einfach geschützt ist und nur für deine Daten zur Verfügung steht. Und da geht nichts raus und nichts rein, was du nicht willst. Und in diesem Raum finden all deine Daten mit allen Anwendungen statt. Und da ist höchste Datensicherheitsstufe. Und dann kannst du eben hergehen und mit deinen Mandantendaten arbeiten. Also ich habe eine BWA von der Arztpraxis Müller. Und da lasse ich jetzt mal drüber laufen, eine Analyse, wie schauen da die Kennzahlen aus, welche Empfehlungen gibt es, worauf muss ich achten und, und. Also das war, was wir in der Alles, was wir jetzt mit KI-Tools machen, halt nicht anonym, also mit nicht anonymen Daten, das geht dann da drin. Und da spielt die Musik, da spielt die Beratungsmusik. Und das wird, also dafür brauchst du dieses Universum. Und das erklärt er super gut.
Ja, genau, das einfach die Komplexität runtergebrochen auf die einzelnen Tools. Ich finde es trotzdem gut, also er nennt ja auch noch andere Automatisierungstool in dem Buch, nur recht kurz. Also er zeigt auch auf, es gibt andere Lösungen, aber das war halt sein Weg, für den er sich entschieden hat. Und es gibt sicherlich auch andere Wege, aber es Blaupause oder als Vorbildfunktion finde ich es super klasse. Und weil es halt eben nochmal veranschaulicht, weil ich glaube, ganz vielen ist es nicht bewusst. Man denkt da halt an die Einzeltools und haben irgendwie alle dasselbe Logo. Die Rechnung kommt vom selben Anbieter.
Genau. Also, Alexander, wir kennen uns und deswegen darf ich das sagen. Wenn man einen Vortrag vom Alexander hört, dann muss man wirklich eine Fremdsprache lernen, weil wenn er dann anfängt in dieser MS-365-Welt, also er ist ja auch so begeistert von seinem Thema und sowas, finde ich ja großartig, weil ich ja auch so ticke. Wenn er dann anfängt von Fabric und OneLake, die sich dann im Tenant irgendwie mit Purview zusammenspielen und ich bei allen so klingelingeling im Kopf, wovon spricht er da? Also hatte ich am Anfang, habe ich jetzt natürlich alles nachgelesen und nachgelernt. Da kann man schon eine neue Welt kennenlernen. Und jetzt zum Thema, worüber können wir lachen im Buch? Also nicht im Buch, das Buch ist nett geschrieben, ist gut zum Lesen, aber es ist jetzt ich bin jetzt nicht in Gelächter ausgebrochen. Aber was ich gemacht habe, weil das halt auch wieder mit diesen vielen Tools von dem Microsoft-Universum ist, ich habe tatsächlich mir in ChatGPT ein Universum bauen lassen. Und all diese Tools als Superhelden. Und mein GPT ist ja, oder jedes ist ja immer so beflissen und will mir immer was Gutes tun. Und dann hat es eben gleich vorgeschlagen, soll ich dir daraus eine Trilogie für einen Film bauen? Und jetzt habe ich, das muss ich dir vorlesen. Also ich habe jetzt die Trilogie der Kanzlei-Guardians. Ich frage mal bei Steven Spielberg an, ob er sie verfilmt für mich, weil Teil 1 heißt Rise of the KI und Online-Kanzlei. Teil 2 heißt The Compliance Strikes Back. Und Teil 3 heißt The Infinity Files. Also da wird alles gut in diesem Leben. Und insofern.
Ja,
Fand ich.
zweite von ihr am witzigsten, da zeigt man jetzt die Dramatik sehr gut.
Ja, genau. In Teilzeit, das hat mir dann ChatGPT auch erklärt in solchen Trilogien. Das ist wohl auch so. Im zweiten Teil ist immer, da kommt der Gegner und will dich halt fertig machen. Und du mit letzter Kraft schaffst du es dann, damit du im dritten Teil aus der Asche dich erhebst. Also, und dann so süß. Dann hat eben mein GPT bei allem, also es hat dann Co-Pilot, ist eben auch so ein Superheld, und Co-Pilot, immer egal, worüber die reden, sagt dann zum Schluss: Ah, ich habe da schon mal was vorbereitet. Und das stimmt bei mir wirklich. Also ständig hat er immer schon was gemacht, worum ich gar nicht gebeten habe. Und das ist dann irgendwie. Einen Punkt habe ich noch, den ich unbedingt loswerden will, bevor wir dann so langsam in die Endphase kommen. Das Buch soll ja auch noch gelesen werden. Wir wollen ja nicht alles verraten. Hast du auch noch einen Punkt, den du auf deinem Zettel hast?
Nee, kann bei mir überall einen Haken machen. Also meine Punkte sind
Ja.
angebracht.
Ja, super. Dann nämlich, ich habe was gelernt im Buch, und zwar beim Thema Prozessanalyse eben dieses, bevor du dir irgendein Tools anschaffst, überleg erstmal, wo hast du denn Probleme und Schmerzen. Nennt er konkret Prozessmining. Den Begriff
Ja.
kannte ich nicht. Ich komme ja nicht aus der IT-Welt und fand den Gedanken aber total spannend, weil es ja tatsächlich, ich habe mir das dann nochmal erklären lassen mit ChatGPT, weil es so eine Röntgenaufnahme ist für die Abläufe, wo ich in drei Schritten drauf gucke, nämlich sind alles Fachbegriffe, die sagt man da halt, die muss man dann kennen, aber die machen Sinn. Also das erste ist immer dieses Discovery, hingucken, wie laufen die Prozesse eigentlich in Wirklichkeit bei mir ab. Das zweite ist dann Conformance Check, also nach dem Motto, ist es dann auch so, wie ich es will oder eben nicht. Und das dritte ist dann die Performance-Analyse, also die dann wirklich die Schwachstellen und Engpässe aufdeckt, damit man halt nicht immer so aus dem Bauch raus antwortet, ja, wird schon ungefähr passen oder
Ja.
eben nicht, ne? Sondern was genau und wie oft passt denn nicht? Und dann habe ich einen Hebel zum Ansetzen.
Ja, genau, er strukturiert quasi den, wie man jetzt die Probleme überhaupt findet. Ja, weil oft zwischen gefühlten und tatsächlichen Problemen ist ja auch noch eine riesen Diskrepanz. Wenn einen irgendwie manche Sachen nerven einen, die dann immer dann schlimmer war, obwohl sie vielleicht gar nicht so schlimm sind. Oder noch besser, wenn mehrere Abteilungen oder Bereiche betroffen sind und jeder denkt sich nur, was machen eigentlich die anderen? Das macht doch gar keinen Sinn, dass man da mal quasi das auf einer Strecke aufzeichnet.
Ja, genau. Also, insofern, wunderschönes Buch. Und was wir jetzt komplett ausgelassen haben, das ist quasi jetzt der Cliffhanger zum Lesen, ist tatsächlich, mit welchen neuen Geschäftsmodellen kann solch eine Online- und KI-Kanzlei eigentlich sagen wir, ihre Kanzlei neu aufstellen? Womit verdient die künftig ihr Geld? Also dieses Stichwort eben die datengetriebene Kanzlei, hat er auch irgendwo geschrieben, fand ich sehr gut. Und da hat er einige Kapitel drin, wo ich echt sagen muss, da muss man lesen, weglegen, nachdenken für sich. Das ist wirklich so dann für mich die Aufgabe bei diesem Buch, und das ist wirklich toll, immer noch mal für sich reflektieren, was heißt das konkret bei mir? Und wenn ich das weiter denke, wie würde es bei mir funktionieren? Also ja. Hast du noch eine abschließende Bemerkung für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, also ich kann mich da dranhängen. Das bietet auf jeden Fall sehr viel Input und Impulse. Und so wie du es auch gesagt hast, also es liest sich sehr einfach und schnell. Aber da gibt es wirklich schon echt viel zum Nachdenken. Allein das Kapitel, was das alles in der Microsoft-Welt gibt. Klar, man liest das, dann weiß man das. Aber um das wirklich zu verinnerlichen, was heißt das jetzt für meine Kanzlei? Das kann man vielleicht sogar fast ein bisschen als Begleiter sehen. Das Buch, das man immer wieder mal reinschaut. Ah, da war doch was. Und wie hat denn der Alexander das gelöst? Und gar nicht so, ich lese das Buch und danach weiß ich alles, weil das ist so viel auf so wenig Seiten, dass man das immer
Ja.
wieder zur Hand nehmen kann.
Genau. Und ich denke, also das war auch nicht der Anspruch vom Alexander, als er das geschrieben hat, das allumfassende Nachschlagewerk zu bieten, sondern im Gegenteil einfach Interesse zu wecken, Lust
Ja.
auf mehr. Und das schafft es ja wunderbar. Und jetzt kommt dann als Abschluss mein Lieblingssatz aus dem Buch. Das passt jetzt dann perfekt, nämlich: Unsere Kanzlei ist kein Ort mehr, sondern eine Plattform. Mit diesem schönen Satz sage ich danke, Elmar. War ein sehr schönes Gespräch. Und Alexander, danke, dass du das Buch geschrieben hast. Sage ich jetzt auch mal an der Stelle. Alles klar. Bis zum
Danke
nächsten
auch von
Mal.
meiner Seite aus, gell?
Ja,
Ciao.
ciao.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.